10 Minuten sich erzählen, wenn Frau Dopp zwischen rumläuft, dann ist das ganz in Ordnung, das ist ausgemacht, dass er einiges regeln muss für die nächsten Wochen. Sehen Sie, es ist einfach jedes Mal schon erschütternd, wenn man über diese Grenze fährt. Der 10 Meter breite, geeckte Platz, Streifen, nicht wahr, wo man sieht, wenn einer drüber gegangen ist, die Türme, die Drahtbaue, ich wie da der Mann, der will Personalausweis, der will Aufenthaltsgenehmigung, dann kommt mit Geld. Ich darf nicht mehr 100 Mark mitnehmen, das andere nehmen sie mir ab, kriege ich nachher zurück, furchtbar umständlich. Ich darf aber das Geld nicht ausgeben, ich muss nachher nachweisen, wenn ich im Speisewagen also Kaffee trinke, muss ich bei der Ausreise die Quittung vorlegen, wofür ich das Geld ausgegeben habe. Es ist ein Kinderspiel, die Schweiz zu fahren, es ist ein Kinderspiel, nach Frankreich zu fahren. Und hier mitten im deutschen Land eine solche schreckliche Grenze. Und mir kommt es doch sehr vor als ein Gericht Gottes über unser Volk. Wie groß haben wir getönt von Großdeutschland. Die Jugend kann sagen, war auch nicht dabei. Gott sagt, ich will die Sünden der Väter heimsuchen an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Wir wollten ganz groß werden und jetzt sind wir mitten durch geteilt. Man kann über diese Grenze nicht fahren, ohne schaudernd Gottes Gericht über Völker zu empfinden. Und nun wissen Sie, meine Reisinger, also an die Ostseeküste Stralsund, und da geht ein Eisenbahndamm nach der größten Insel Sassnitz und oben im Nordosten der Insel, Rügen wollte ich sagen, Rügen, nicht? Und oben im Nordosten ist Sassnitz. Ich mache einen Besuch beim Bürgermeister. Sehr freundlich. Stellvertretende Bürgermeister der Behörden, alle da, werden angemeldet und da wurde das so ein bisschen arrangiert. Außerordentlich nett. Freuen uns, diesen Gast aus dem Westen. Ich habe gesagt, ich freue mich, das nicht so schön zu sehen, überall Rosenbeete und da sagt das der Anfang vom Aufschwung und ich sage, also einfach nett. Und nun, bei diesem Gespräch sage ich, wissen Sie, Herr Bürgermeister, ich bin so großer Frohmer, in Sassnitz zu sein. Sagt er, wieso? Da sage ich, fassen Sie mal auf, ich bin unter 8 Geschwistern groß geworden. Und wie wir heranwuchsen und uns Reisen machten, da haben wir mal davon gesprochen, wo schöner wäre. Eine sagte, Schwäbische Alb, und der andere sagte, nein, Bayerische Alpen sind viel schöner. Und eine Tochter schrie, nein, an der See ist es schön. Und da sagte meine Mutter, so erzählt den Bürgermeister, da sagte meine Mutter, der schönste Fleck in der Welt ist die Steilküste, diese Kreideküste bei Stunden, kann man das bei das nicht verstehen. Da ist die grünen Wälder und die weißen Kreidefelsen, nicht? Das gibt es sonst nie, die Wälder an Seeren, sonst sind Dünen, wissen Sie? Weiße Kreidefelsen und darüber die grünen Wälder und die blaue See. Das schilderte meine Mutter. Und das ist der schönste Fleck in der Welt. Da haben die gesagt, Mama, da bist du doch überhaupt nie gewesen. Wie kannst du wissen, dass Stubbenkammer der schönste Fleck der Welt ist? Da sagt sie, als ich verlobt war, kam ein Bräutigam von einer Reise zurück, wo er Rügen besucht hatte. Und war so begeistert und so herrlich geschildert, dass ich für mich der schönste Fleck ist, auch wenn ich gar nicht da gewesen bin. Und da lachten natürlich die Behörden von Sassnitz vor Freude, nicht wie ich das sagte. Und dann erklärte, was ich für eine Freude hätte, das nun mal zu sehen. Und das ist doch unbeschreiblich. Ein Sonnentag da hinaus, wenn er gleich in der Sassnitz geht, der Weg auf der Höhe, wie durch wundervollen Buchenwald, ab und zu geht er so vor, dann sieht man die Kreidefelsen und das Meer, die Ostsee, die blaue, das ist etwas unbeschreiblich Schönes. Und ich bin froh, dass man das so nebenher mitkriegt. Der liebe Gott gibt einem dann mitten im Kampf so Bonbons manchmal, nicht? Und wie ich durch Stralsund fuhr, gerauscht steht der Superintendent von Stralsund am Zug. Ich, Fenster runter, Bruder Schulz, wie geht's Ihnen? Wir haben doch zugemacht, sagte, ach sicher, das habe ich vergessen. Bruder Schulz, wie geht's dir? Da sagte es gar nicht mit Aufenthalt, ich will dir nur sagen, wir denken an dich, das wird fürchten. Die haben ja gar keine Kirche da einsetzen. Aber so eine Kirche habe ich auch Bilder gesehen. Ja, die hatten Schwamm. Und kurz und gut, da kann man nicht rein und Gemeindesaal ist viel zu klein, ihr macht das im Freien. In dem Augenblick brauselte wieder so ein Regenguss runter, wie es damals vor ein paar Tagen war, wie so klatsch, Ich sah im Freien, da fuhr der Zug an. Ich sah Schulz, wie dann war im Freien. Ja, da war im Freien. Ich sag mein Gott, der Regen trommelte auf das Dach. Und dann fuhren wir über den Rügendamm. Rechts Wasser, links Wasser, oben Wasser, unten Wasser, wo ich hinten. Mir wurde ganz wässrig zumut. Und im Freien, ich denke, das kann doch gar nicht sein, nicht? Ja, der Regen hatte aufgehört, wie gesagt, nicht ankommen. Die Schiffe so ein Bad, wissen Sie, so ein Kurort. Das sind noch die alten Hotels aus alter Zeit, aber die sind alle bewohnt. Kein Mensch mehr drin, nicht in der Wackernotelle, in der Stadt nicht. Und da stehen so ein paar Brüder, große Freude. Wo gehen wir zuerst hin? Ja, ich sag mal, wo ist die Evangelisation? Nun erfahrt ihr, also, wenn wir durch Sachsen gehen, da sind die Steilküste, geht so an einer Stelle so zurück. Man sieht ein kleines Unterland, und da liegt Sachsen drauf. Aber ich war so, da geht schon hoch, und da die Kirche steht oben auf dem. Steilküste, von Hügel ist das dann, für unsere schöne Rosenwege rauf. Das ist eine schöne Kirche, Mensch. Da evangelisiere ich. Nein, sagte er, im Freien. Da kam wieder so ein Bus. Wir stellten uns unter an so eine Tankstelle, die nicht mehr funktionierte. Ich sagte, im Freien, da wir wahnsinnig, da muss ein Glauben wagen. Ja, ich sagte, dann hätte Jesus auch im Glauben von der Sinne des Tempels springen können. Das kommt mir schon mehr vor, wie Gott versucht. Da sagten sie, pass mal auf, Sassnitz ist ein doller Mittelpunkt geworden. Und das ist doch wahr, ein doller Knotenpunkt. Und hier muss organisiert werden. Und die Kirche ist so, wir haben einen Schwamm drin. Und zwar so, dass sie zusammenbringt. Wir haben große Stützen drin, das hält noch. Aber man kann es nicht mehr riskieren. Ich habe das noch nie so gesehen, das Schwamm wieder richtig die Brocken runterfallen. Wie sie, halb verweht. Und wir haben Baumaterial beschafft, aber wir kriegen keine Leute. Und dann erfuhr ich, dass die alle Bauunternehmer VEB sind, volkseigene Betriebe. Das heißt, die Einsatz geschieht von städtischen oder staatlichen Stellen. Nicht? Sie müssen also bei der städtischen Stelle antreten, Kirchenbau, 10 Arbeiter. Ja, da kommen zuerst die städtischen Bauten, die staatlichen. Nicht? Die VEB, diese volkseigene Betriebe, hat eben keine Maurer übrig. Das kann man ja einsehen, wo so viel gebaut werden muss für eine Kirche. Und wenn die Kirche zusammenfällt, das ist ja in der Lehre des Marxismus enthalten, dass die Kirchen von selber verschwinden. Und dann ist ein Gemeindehaus, haben sie von Schweden gekriegt, so ein hölzernes, wir nannten es immer die Arche Noah. Die Arche Noah, da gehen, wenn es hochkommt, 150 Leute rein. Und da hatten sie Freien gesagt. Sie sagten, lieben Leute, oh, man muss Gott was zutrauen. Also, ihr, es ist herrlich. Euer Glaubensoptimismus tut mir richtig gut, nicht? Und dann hätten sie diesen Abend sehen sollen. Ich habe das ganz gut aufgezogen. Nun, an einem Abend stand ein Mann ganz unten am Hafen, wo das Fährschiff ankommt. Und dann hört er Posaunenklang. Er war mit dem Fährschiff gekommen. Er war überzeugter Atheist. Und dann geht er an Land und weiß, ich bin in einem marxistischen Lande. Und dann schallt das mit Posaunen und Tausenden von Stimmen über die ganzen Dächer bis an den Hafen runter. Lob den Herrn, der alles herrlich regiert. Der Mann sagt, ich weiß gar nicht, wo bin ich hingeraten hier. Im Diakonissenhaus oder wo. Er ging dem Schall nach, er kam auf den Kirchenhügel und sah eine große Schar Menschen sitzen und etwa 30 Posaunenbläser. Da sagt er, wie ist das möglich? Das ist aus zwei Gründen möglich, nein, aus drei Gründen. Der erste und wichtigste Grund ist der, wenn Gott Türen auftut, dann sind sie offen. In der Offenbarung heißt von Jesus, der aufschließt und niemand schließt zu. Die Brüder sagten, dass wir für sie die Genehmigung bekommen haben. Gottes Willen ist gerade abgelehnt worden. Das war unser Zeichen, jetzt der Herr will das. Und wir dürfen alles von ihm erwarten. Und das ist der erste Grund, also wenn der Herr Türen auftut, dann schließt niemand zu. Aber der zweite Grund ist der, Sassnitz ist wirklich eine internationale Stadt. Und sehen Sie, es gehen von Lübeck oder Hamburg Fährschiffe nach Schweden. Und die werden allmählich trockengelegt durch die neue Fähre, die von Sassnitz ausgeht, nach Schweden. Da haben sie ein wunderbares Fährschiff gebaut. Da geht die Eisenbahn drauf, wissen Sie, und Autos, zig. Und das ist ein Riesenschiff. Schneeweiß und Kaianlage. Wunderbar, Glas, so eine Straße wird darunter, wie Eisenbeton, Glas. Also
das können sie in Düsseldorf nicht schöner machen, nicht? Wenn da ein Schwede ankommt, sagt er, Junge, die verstehen das vom Bau und Lebensstandard hier, der über alle Maßen. Und so kriegen sie den ganzen Fährverkehr von allen Schweden, Norwegern und so weiter, die da oben runterkommen. Die fahren natürlich hier rüber, besuchen aus Stubenkammer die schöne Fleck der Erde, nicht? Und lernen die DDR kennen, wenn sie weiter nach dem Westen fahren. Und die bringen Devisen. Wir wissen ja, dass die alten Staaten, die wirtschaftlich drin haben, sehr froh sind, wenn sie ausländisches Geld haben. Ne? Und nun hören sie also hier viele Sprachen der Welt. Und wo internationale Atmosphäre ist, da kann man nicht so schrecklich gegen die Kirche vorgehen. Da ist also etwas freiere Luft. Das spürt man da einfach als etwa so in Thüringen, nicht? Wo wahrscheinlich kaum ein Schwede hinkommt, nicht? Und dann kam dazu noch, dass augenblicklich etwas die Behörden sehr vorsichtig sind. Diese rasche Kollektivierung der Bauern, das haben wir gelesen in der Zeitung, nicht? Hat natürlich auf den Dörfern eine schreckliche Erbitterung hervorgerufen, dass in schreckliche Sachen passiert, nicht? Dass also einfach so ein Bauernzähmer Propagandisten einquartiert wurden. Die morgens noch früh schon neben der Bäuerin standen, wenn sie meldete. Und saßen in Volksverräterin, wenn sie jetzt nicht in die Landwirtschaft und Produktionsgenossenschaft gehen und so, nicht? Da sind sie jetzt alle drin. Kein Bauer hat mehr Privateigentum außer Kühen oder Hühnern. Das ist die erste Stufe der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Und dieser Zwang hat natürlich große Erwicklung gegeben. Und das gibt natürlich Krisen. Sie müssen denken, so ein Bauer hat mit seiner Frau, seiner Großmutter, mit Kindern geschafft. Jetzt ist Produktionsgenossenschaft, da sagt die Oma, jetzt der Bauer Angestellter. Das sehen Sie. Da schafft natürlich die Oma nicht mehr mit und die Kinder und so. Das ist alles etwas schwierig. Und in solchen Situationen haben solche Staaten ja die Methode, dass sie möglichst alle anderen Kämpfe abstellen, nicht? Es ist vorgekommen, dass man die Pfarrer gerufen hat, gesagt, es ist einige Unruhe, sie müssen den Leuten jetzt gut zureden. Und dann haben die lachend erwidert, das werft ihr doch der Kirche im kapitalistischen Zeitalter vor, dass sie die Leute immer ruhig gehalten hat, auf den Himmel vertröstet hat, damit der Staat es ausnutzen konnte. Dazu können wir uns nicht gut verwenden, nicht? Und das ist ja euer Vorwurf gegen uns. Verstehen? Aber das ist vielleicht ein Grund mit, warum wir so merkwürdig unangefochten, dass man augenblicklich keine weiteren Reibungen will, das saß nicht so ein bisschen sowieso auf. Und es ist ein Wunder, verstehen Sie, dass wir derartig unangefochten tagen konnten. Denn das weiß ich von früheren Zeiten. Versammlungen unter freiem Himmel sind ja was ganz anderes als eine Versammlung der Kirche. Nun haben wir gesagt, es ist Kirche. Die Kirche ist kaputt. Wir haben einen Strick um den Platz gespannt und haben gesagt, es ist also Kirche jetzt hier. Außerhalb des Stricks darf niemand sein. Natürlich sammelte sich Volk, gerade die jungen Burschen so, außerhalb des Stricks. Und die machten immer besonders Freude, so mit Mopeds oder Rädern, wenn sie ankamen und draufliegen, gehen sie. Und so gehorcht haben, dass ja, wenn diese ankamen, dass ihr mir bis zum letzten Wort bleibt, ihr Brüder, nicht wahr? Man musste Sitze haben. Ich hatte ein schönes Podium aufgeschlagen, die Kirchenfahne, da stand ich drauf und Mikrofon sehr gut. Und das gehört zu den schönen Dingen, dass der Mikrofonmann, der Mann der Anlage, eine Firma aus Greifswald, die hatte so gar nicht im Christentum zu tun, so erschüttert war über die Botschaft, so zusammengehauen, dass am dritten Tag sagt er mit mir gesprochen, ne? Und es damit endlich, dass er also sagt, er wolle Jesus hören, das Testament von mir annahm. Also wenn für den war es nötig, der hat einfach zugehört, das war herrlich. Und hat darum mit Liebe das gemacht, wissen Sie, man kann Mikrofone, man kann Lautsprecher falsch aufstellen, nicht? Weil wir sind sie falsch aufgestellt. Ja, die nicht. Nein, jetzt sind sie richtig, jetzt sind wir falsch. Die Mikrofone müssen mit derselben Richtung reden wie der Redner, verstehen Sie? Sonst redet man sich so gegenseitig, dann kommt das von mir entgegen. Kurz, es war eine herrliche Sache. Nun kam also der erste Abend ran und das muss ich noch sagen, der junge Pfarrer Holzmann, der geht auch ran und der Bürgermeister ist ein reizender Mann und die Behörden überhaupt nicht. Und da hatte der die Erlaubnis für viele Plakate gekriegt, was ich noch nie erlebt hatte. An allen Plakatsäulen klebt die Evangelisation, Wilhelm Busch, Eröffnung, Bischof Dr. Krummacher, in Läden, aber auch in sämtlichen Läden, in HO-Läden, in VEB-Läden standen Plakate, das hatten sie rasch auf so Karton aufgezogen und stellten das dann einfach rein. Das ist also eine unerhörte Sache, nicht? Das sind also fast in jedem Laden so ein Ding stand, nicht? So ein Plakat. Handzettel hat sie gekriegt. Und nun kam man der erste Abend dran. Vorne Bänke und die genügten nicht. Da ist ein großes Fischkombinat. Das heißt, die Fischer sind auch ein volkseigener Betrieb. Nicht viele Fischflottile gewinnen sie. Und die liefern alle Fische ab und die werden da, was weiß ich, was mit denen gemacht wird. Und da haben sie Fischkisten organisiert, nicht? Es lag schon so ein kleiner Fischgeruch da drüber, wenn sie auch ein bisschen ausgestunken waren, die Kirchen, aber die Kisten. Aber so Fisch riecht ja einfach. Und die hatten das so aufgestellt, noch in großer Masse, dann kam das Volk an, den Kirchenhügel rauf. Das ist so ein Bekenntnis, weil man so raufsteigen muss. Man hat das Gefühl, ganz das nicht sieht, wer hinkommt, nicht? Das war gut und war schlecht. Und dann waren doch am ersten Abend, schätze ich, so 500 Leute da. Und der Bischof, Hummer, der hat früher mal einen Werden Hilfsbürger. Können Sie sich erinnern? Aus der alten Erweckungsfamilie. Wir waren am Kirchentag zusammen, wir kannten schon so ein bisschen. Ein großer, schöner, würdiger Mann, so möchte man aussehen, nicht mit meine Gestalt, hat von Lutherhoff und Kreuzchen, großartig sieht aus. Aber ich muss sagen, auch ein geistlicher Mann, er war von Berlin, da ist so eine Kirchenleitungstagung, er ist Tiberius Nachfolger für die Ostkirchen geworden, also ein führender Mann, und hat eine wichtige Sitzung in Berlin, die 5 Tage dauert, und da hat er es unterbrochen, hat sich einen Wagen gesetzt, ist nach Schadnitz gefahren, bloß um die Sache zu eröffnen. Nun macht es natürlich sehr viel aus, dass diese Sache nicht wie eine Freibeuterei aussieht, sondern wie eine Kirchenunternehmung, nicht? Und er hat ein geistiges Wort gehabt. Und dann fing es an zu gießen und die Leute holten ihre Regenschirme und nicht einer wankte. Da habe ich gesagt, gut, dass Sie bleiben. Seien Sie tapfer, nehmen Sie ein Beispiel an mir. Ich stehe hier völlig ungeschützt und zucke mit keiner Wimper. Und dann habe ich weitergemacht. Und dann hat es doch eine Frau gerührt und die sprang aufs Podium und hielt mir einen Schirm über den Kopf. Und dann haben wir nach einiger Zeit das wieder aufgehört, die Schirme weg. Am zweiten Tag, da hat es bis 6 Uhr geregnet, hat es aufgehört. Um 8:45, wie ich beinahe fertig war, da kam eine Wolke rangezogen. Und wie Sie, das müssen Sie mir den Platz vorstellen. Also hier stehe ich auf dem Podium, große grüne Wiese, wundervoll alle Buchen und 3 Seiten. Und da der Fliegewildwäsche aufzunähern. Das ist, kann man, sowas gibt es überhaupt nicht, wie schön das war. Und nun kommt da die Wolke rangezogen. Und ab und zu sehe ich, ich dachte, da gucken wir gar nicht hin, wir reden von der Sonne. Und dann ging mir doch, während ich so rede, da unten, da wurde Holz, da sehe ich also, wie diese Wolke richtig so macht, nicht? Und abgeht. Einfach abgeht. Ja, der liebe Gott, decke ja. Und am Morgen des 3. Tages im Sonnenschein, 4. Tag, Sonntag, 5. Wir haben 3 Abende gehabt. Glitzblaue Tage, wissen Sie? Glitzeblaue Tage. Und abends, wenn der Abend hier absenkte. Das war ein Wunder, das war ein Geschenk. In der ganzen Europa gab es so Tage nicht. Und am Samstag, wie es zu Ende war, da goss es, da habe ich gedacht, ich habe jetzt dies nach Tage lang, dann habe ich wieder Angst, wenn ich Lager los bin. Ich erscheine, man müsste stundenlang erzählen, nicht? Es war mir völlig klar, dass in jeder Versammlung solche jungen Burschen waren, die waren gesandt, das haben sie uns dann selber erzählt. Die waren in so einer politischen Schule und waren ausgesandt, uns zu fangen in unserer Rede. Und ich sagte, lieben Leute, ich reise ab, ihr bleibt zurück. Es ist mir so ein Anliegen, dass man uns nichts vorwerfen kann, als dass man das passiert, den gekreuzigten Jesus verkündet hat. Und ich habe gesehen, wie diese Botschaft Menschen anders. Sehen Sie, wir haben mal verglichen, also ich weiß nicht, 17.000 Einwohner, was prozentual der Besuch wäre auf Essen umgerechnet, nicht? Das wäre eine geessene Versammlung von gut 20.000 Menschen. Und müssen wissen, dass der nächste Ort 10 Kilometer weg ist. Nicht? Wir haben Essen im Ruhrgebiet. Das heißt also, das ist einfach eine Bewegung gewesen. Eine Bewegung. Und von Tag zu Tag mehr so Menschen, denen man anspürt, die gehören nicht dazu. So Matrosen, von den Schiffen und ihren Blasen hören. Nette Uniform, die Matrosenkerle, die Letzten, die blieben hinten stehen. Und dann blieben sie stehen, hab geschrien, so Gott, lass sie stehen bleiben mit dem Blut. Und kaum war Armin, da stand zu einer von den jungen Pfarrern oder Studenten schon bei ihnen. Und dann ging es rund nicht. Ich bin am letzten Abend, abends um 10:15 noch mal auf dem Kirchenhügel. Da war Betrieb, sag ich ihm, nicht? Da standen so Matrosen mit einem und Rangen. Und da waren seelsorgliche Gespräche und an der Ecke sangen ein paar Loblieder. Das war so unbeschreiblich schön, dass ich Gott nur unendlich danken kann, dass er mir diese Tage geschenkt hat.